Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Und ich würde gerne weiter ein wenig so in unserem Buch schmökern von Joschel Kempo. Und als ich mich ein bisschen auf den heutigen Abend vorbereitet habe, ist mir so das Thema bewusst geworden, die Frage der Übersetzung. Und ja, und das würde ich so ein bisschen zum Anlass nehmen, um ein Gedicht, was hier drin steht, vielleicht heute zu beginnen, dass wir uns das ein bisschen genauer anschauen. Und ich bin über manche Formulierungen in der deutschen Übersetzung drüber gestoßen und dachte mir, das klingt aber irgendwie merkwürdig. Und dann habe ich sozusagen bei meinen Büchern herumgekramt und habe das original englische Buch mir rausgesucht, was ich seinerzeit auf dem Retreat mit Joschel Kempo gekauft habe. Das war zu dem Zeitpunkt, als das ganz neu rausgekommen ist. Und also das sieht so aus oder sah so aus. Also relativ dünn und groß war er eigentlich. Das war so 1995 in dieser Größenordnung. 96 sowas. Und ich denke, das Thema hatten wir ja auch immer wieder, dass solche Texte natürlich mit einer gewissen Vorsicht zu lesen sind. Das heißt, das geschriebene Wort lädt manchmal ein für viele verschiedene Missverständnisse. Und wenn man jetzt nicht den Kommentar eines Lehrers hat, der aus dieser Tradition stammt und dann den Text auch im Sinne der Tradition, was immer das ist, aber zumindest so, wie der Lehrer das versteht, interpretiert, dann gibt es da viele Wege, wie man halt diese Texte falsch verstehen kann. Und deswegen sind manche Traditionen auch sehr skeptisch mit geschriebenen Texten, weil sie einfach dieses Potenzial des Missverständnisses drin haben. So, und dieses Buch hier, also Joschel Kempo hat ursprünglich auf Tibetisch gelehrt. Und das Tibetische ist dann von einem, ich weiß nicht mehr ganz genau, also entweder ein Norweger oder ein Däne oder ein Schwede von, wie hieß er? Schmidt, Erik Hein Schmidt, übersetzt worden. Und Erik Hein Schmidt ist ein langjähriger Schüler eines tibetischen Lehrers in Kathmandu. Also der hat sozusagen sehr, sehr viele Texte aus dem Tibetischen ins Englische übersetzt. Und so sind wir dann also zu dieser Variante gekommen. Und der Schmidt war offensichtlich die Begleitung von Joschel Kempo, als er nach Frankreich eingeladen wurde, wo das Buch hauptsächlich entstanden ist. Und zwar in Frankreich gibt es in der Dordogne ein Tal, wo, also was dem Karmapa, dem 16. Karmapa, das ist das Oberhaupt oder war das Oberhaupt der Karmakachu-Linie, also einer großen tibetischen Tradition, buddhistischen Tradition, geschenkt wurde bzw. als Leihgabe zur Verfügung gestellt wurde. Und der Karmapa hat dort einen Lehrer entsandt, das war Gendün Rinpoche. Und dieser Lehrer hatte die Aufgabe, die westlichen Schüler vom Karmapa zu betreuen, die dort in diesem Tal ein traditionelles oder mehr oder weniger traditionelles Drei-Jahres-Retreat gemacht haben. Das heißt, die waren 3 Jahre dort als Gruppe und haben also nichts anderes gemacht, als unter Anleitung von Gendun Rinpoche zu meditieren. Und im Laufe der Zeit gab es dann auf der anderen Seite von dem Tal, ich kenne es nur vom Hören sagen, und ein Freund von mir wohnt dort, aber ich habe es nie dahin geschafft, muss ich gestehen. Also es gab keinen Anlass für mich, dahin zu fahren. Aber auf der anderen Hälfte von dem Tal gibt es sozusagen auch nochmal einen riesigen Retreatplatz, wo Lehrer und Schüler der Nyingma-Tradition wohnen. So. Und die Geschichte ist ganz interessant. Also ich kann mich nur an einen Teil erinnern. Derjenige, dem das Tal gehört oder gehörte, das war jemand, das war ein Techniker eigentlich, ein Ingenieur, der einer der Pioniere war, die den Computer erfunden haben. Und der ist irre reich geworden in Amerika und hatte aber ein bisschen so eine Paranoia. Das war so in den 60er Jahren, Kalter Krieg. Und er hatte als Fantasie, dass jetzt irgendein Atomkrieg irgendwann losgehen wird. Das war offensichtlich so Kuba-Krise, wenn ihr euch ein bisschen so orientieren wollt. Also Aufrüstung, extreme atomare Aufrüstung zwischen Ostblock und der NATO, also Warschauer Pakt und NATO. Und seine Konsequenz war, dass er mit diesem Geld, was er da mit diesen Computerentwicklung-Ding verdient hat, sich von der Welt zurückgezogen hat und dann weltweit geschaut hat, wo gibt es einen Platz, der am weitesten weg von Zivilisation ist und trotzdem noch irgendwie in einem westlichen Land. Und so ist er auf dieses Tal in der Dordogne gekommen und hat dort ganz billig ganz, ganz, ganz viel Land aufgekauft. Und da er also auch spirituell interessiert war, ist er irgendwann dann auf die Idee gekommen, dieses Land den tibetischen Flüchtlingen, also das war ja so in den 60er Jahren, sind ja viele hohe tibetische Lehrer aus Tibet geflüchtet, mit dem Dalai Lama zusammen oder danach, teilweise nach Indien, und ein Großteil ist auch nach Frankreich geflüchtet, weil Frankreich mit diesem Bereich in Asien sehr enge Beziehungen hatten. Und Frankreich hat von der Indologie her, haben die eine sehr lange Geschichte mit Mahayana-Buddhismus. Also mit dieser Form des Buddhismus, wie sie in Tibet gelehrt wurde. Da gab es sozusagen wissenschaftliche Verknüpfungen und irgendwie durch diese Dinge sind dann halt tibetische Lamas nach Frankreich gekommen. Auf Einladung auch von ihm und dann dort diesen riesigen Platz zur Verfügung gestellt bekommen. So ist es zustande gekommen, und für diese Leute, die da diese 3-Jahres-Retreats gemacht haben oder immer noch machen, wurden dann ganz unterschiedliche Lehrer aus Indien dorthin eingeladen, um dort während des Retreats zu unterrichten. Und Nyoshe Kempo war einer derjenigen. Das ist so ein bisschen der Zusammenhang. Und das Vorwort ist von Gendun Rinpoche geschrieben worden. Also das stammt jetzt gar nicht von Nyoshe Kempo, sondern es ist von Gendun Rinpoche geschrieben worden, deswegen die Vorgeschichte, wer ist das eigentlich? Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir da anfangen. Was macht denn da am meisten Sinn? Vielleicht noch ein Wort zum geschichtlichen Hintergrund, weil das finde ich auch ganz interessant. Also was ich das letzte Mal gesagt habe, war ja, dass in Tibet gab es 4 große buddhistische Richtungen oder tibetisch-buddhistische Richtungen. Also die Nyingmas waren die ältesten, dann kamen die Sakyas, die Karmakachus, die Sakyas und die Gelug. So, das waren die Großen. Die hatten alle große Klöster und waren sozusagen die großen Landbesitzer, Feudalherren, mehr oder weniger. Und die haben sich in Tibet teilweise sehr stark untereinander bekriegt. Also die gegenseitig die Klöster abgebrannt und so. Also da ging es um reine Machtpolitik teilweise. So ähnlich wie bei uns im Mittelalter. Ja. Und aber es gab eine sehr lebendige religiöse Tradition in Tibet. Das ist sozusagen sehr, war der Hauptfokus oder ein wesentlicher Fokus. Und deswegen gab es unheimlich viele Lehrer, die selbst Texte wieder kreiert haben. Selbst Texte sozusagen aus ihrer Meditationserfahrung produziert haben. Und also eine sehr reichhaltige Geschichte. Und im 19. Jahrhundert war es dann so, dass einige Traditionen, also kleinere Traditionen, die Gefahr bestand, dass die ausgestorben sind. Dass es da keinen Nachfolger mehr gab und dass diese Traditionen einfach verschwinden. Und dann gab es einige sehr berühmte Lehrer und einer ist sozusagen aus dieser Linie, wo der Nyoshe Kempo herkommt, ist auch im Westen ein bekannter Lehrer gewesen, oder also jetzt über die Bücher, die von ihm veröffentlicht wurden, ist Patrul Rinpoche, hieß der. Und da gab es so mehrere, also vier, fünf sehr berühmte Lehrer, die haben sich aufgemacht, diese alten Traditionen, die am Verlöschen waren, zu sammeln. Und dadurch ist eine ökumenische Bewegung eigentlich entstanden. So müsste man das mit unserer westlichen Terminologie beschreiben. Das heißt, so eine überkonfessionelle Bewegung, wo man also nicht nur seine Tradition gesehen hat und geglaubt hat, dass seine Überlieferung die einzig richtige ist und alles andere ist falsch, sondern wo man sehr offen war für andere Traditionen. Und diese Bewegung des 19. Jahrhunderts nannte sich Rime-Bewegung. Ich habe keine Ahnung, was Rime bedeutet, also müsste man noch einmal nachschauen, aber das war so eine ökumenische Bewegung, wo begonnen wurde, Toleranz zu unterschiedlichen tibetischen Richtungen zu praktizieren. Weil man gesehen hat, dass der Kern der ganzen Traditionen innerhalb von Tibet der gleiche ist. Und das ist der Ansatz, den der lebende Dalai Lama vertritt. Das ist wichtig zu wissen. Weil es gibt auch im Exil gibt es auch Fundamentalisten, buddhistische Fundamentalisten, die glauben, nur ihr Ansatz ist der einzig richtige. Und das ist eigentlich eine sehr eingeengte Interpretation. Und viele bekannte Lehrer im Westen, also tibetische Lehrer im Westen, vertreten diesen Rime-Ansatz. Das heißt, dass sie auch in ihre Retreat-Zentren Lehrer aus unterschiedlichen Traditionen einladen. Und mein Lehrer, also Sogyal Rinpoche, ist auch einer der Vertreter dieser Rime-Bewegung. Und auf den Retreats, wo wir waren, also ich war mal auf einem 3-Monats-Retreat in Frankreich, in dem Zentrum von, also Lehrer Bling heißt das Zentrum von Sogyal Rinpoche. Und da sind während dieser 3 Monate sind buddhistische Lehrer aus ganz unterschiedlichen Richtungen eingeladen worden, gekommen und haben dann also ihre 7-Tages-Retreats gehalten. Und das ist also sehr, ich fand das sehr berührend, weil es hat einfach diese gelebte Toleranz gezeigt. Ja, also nicht, dass ich sage, also dass man einfach nur erzählt, ja, wir müssen alle tolerant sein und so und in der Umsetzung ist es dann wieder sehr engstirnig. Nein, sondern wir haben dort wirklich Lehrer aus unterschiedlichsten Traditionen kennengelernt und die haben alle halt ihre unterschiedlichen Standpunkte darlegen können. Und das war offensichtlich in der Dordogne genau das Gleiche, weil nämlich der Gendun Rinpoche, dem seine Hauptrichtung ist Kamakachi, Nyosha Kempos Hauptrichtung ist Nyingma. Und das zeigt auch diese gelebte Toleranz, beziehungsweise, dass man voneinander lernen kann. Und die Dzogchen Teachings, was sozusagen unser Fokus jetzt so ist, bisschen im Moment, sind auch vom Oberhaupt der Nyingma-Schule, dem Dalai Lama, übertragen worden. Also der Dilgo Khyentse, so hieß er, der hat also den Dalai Lama belehrt über die Lehren der Nyingma-Schule, also der Dzogchen-Ansatzes, sodass es jetzt auch zwei Bücher meines Wissens gibt vom Dalai Lama, der Gelugwa, über Dzogchen, was einmal eigentlich Nyingma ist. Und das zeigt so ein bisschen dieses übergreifende Element und diese, ja, ich finde, tolerante Art und Weise. Das ist, finde ich, also so ein bisschen so ein Hintergrund, wie das kommt, dass hier zwei Lehrer eigentlich in einem Buch aus unterschiedlichen Richtungen über die gleiche Geschichte erzählen. Und zwar die Geschichte ist ja, oder der, worum es geht, ist dieser non-duale Ansatz. So. Also, das Gedicht von Gendun Rinpoche beginnt also der Titel heißt also auf Deutsch Frei und ungezwungen, ein spontanes Vajra-Lied. So, und da haben wir schon das erste Problem. Ungezwungen ist so ein komisches deutsches Wort für einen Titel, finde ich. Die englische Übersetzung ist vollkommen einfach, und zwar free and easy. Klingt irgendwie anders als ungezwungen. Und ich würde auch in der deutschen Übersetzung, ja, also da finde ich, hat der Schumacher heißt er, also der deutsche Übersetzer, obwohl er sich eigentlich gut auskennt, aber irgendwie, finde ich, hat er da nicht wirklich die richtige Note getroffen. Ich hätte auch im Deutschen hätte ich es übersetzt als frei und einfach und nicht ungezwungen. Aber ungezwungen hat sozusagen auch hier eine Bedeutung. Und zwar, das ist dieser Untertitel, ein spontanes Vajra-Lied. Das klingt auf Deutsch auch sehr, sehr merkwürdig. Was ist damit gemeint? Der Begriff spontan oder spontaneous auf Englisch bezieht sich auf nicht gekünstelt. Das heißt, auf die Dinge so, wie sie sind und nicht, dass ich versuche, sie zu manipulieren. Das ist damit gemeint. Und das ist die Meditationshaltung, die damit gemeint ist. Dass ich einfach das wahrnehme, was da ist, ohne mit dem Anspruch, irgendetwas Besonderes erleben zu müssen oder Besonderes erreichen zu müssen. Das meint mit ungezwungen, also mit diesem merkwürdigen deutschen Begriff. Und das hat auch diese Schwingung mit einfach. Ja, dass die Dinge einfach so sind, wie sie sind. Also ungekünstelt. Das wäre auch wieder so ein mega deutsches, kompliziertes Wort, aber von der Bedeutung her, glaube ich, wird das dann ein bisschen deutlicher, weil wir dürfen nicht vergessen, das Tibetische und auch das Sanskrit, die haben viele Begriffe, die wir im Deutschen gar nicht kennen. Und was einfach Fachbegriffe sind, wo man dann den Hintergrund kennen muss, was damit gemeint ist. Ja, und zwar in der Alltagssprache als auch in der im religiösen Verständnis. Und das mit dem ungekünstelt oder einfach oder easy meint genau die Meditationshaltung, dass einfach die Dinge so wahrnehmen, wie sie im Moment sind, ohne die Idee, irgendwas manipulieren zu müssen. Und in dem Tenor geht es im Prinzip weiter. Also die erste Zeile.
Darf ich noch fragen?
Ja, bitte.
Das Vajra.
Vajra Song, ja.
Was ist das Vajra in dem Zusammenhang?
Also der Vajra, also da gibt es jetzt verschiedene Übersetzungen. Ich kann nächstes Mal einen mitbringen. Das ist, also manche übersetzen es mit Donnerkeil in Bezug auf Zeus, also indogermanische Mythologie. Da weiß ich nicht, ob das Ding wirklich so gedacht ist. Manche übersetzen es mit Diamant. Und jetzt kommt es auf den Bedeutungshintergrund drauf an, in welchem Zusammenhang ich es übersetze. Diamant bedeutet als Symbol innerhalb des tibetischen Buddhismus, der sozusagen auch als Vajrayana benannt wird. Und da haben wir den gleichen Begriff mit Vajra. Und da würde die Übersetzung sein, Vajra, Diamantenes, Yana ist das Fahrzeug, also das diamantene Fahrzeug. Und gemeint ist, also auf einer Bedeutungsebene meint es die Klarheit unseres Geistes, also so klar wie ein Diamant ist, ist unser Geist auch, und gleichzeitig so scharf und so stark wie ein Diamant, der also alle möglichen Materialien schneiden kann. Und deswegen sind diese, das ist eigentlich kein Gedicht, habe ich vorhin falsch gesagt, das ist ein Lied. Und zwar ein Lied, was aus dieser Klarheit der meditativen Erfahrung heraus gesungen wurde. Und es gibt einen ganz berühmten Meditations-, also Yogi, sagen wir Yogi, ja? Das war Milarepa, also einer der Lieblingsheiligen der Tibeter. Und der hat eine ganz wilde Lebensgeschichte, aber irgendwann hat er sich dann in die Berge zurückgezogen zu der Praxis und hat nur mit den Tieren gelebt, in Höhlen gelebt und so. Und hat dann aus seiner Meditationserfahrung Lieder gesungen. Und diese Tradition wird also von vielen lebenden Lehrern weiter fortgeführt. Das ist ein bisschen ein anderer Ansatz, wie das so bei uns in der Romantik war mit einem Gedicht machen, wo es also bestimmte Regeln gibt, wo man sich sozusagen tagelang drüber arbeitet, wie ist da die richtige Formulierung oder sowas, sondern hier ist eher die Idee, also das, dieses spontane Ausdruck der meditativen Wirklichkeit, das ist damit gemeint. Und gleichzeitig, und das ist jetzt die Idee von diesem Donnerkeil, dass diese Klarheit unsere Illusionen durchschneiden kann. Also wir haben ein Bild in der buddhistischen Symbolik von dem Schwert der Weisheit. Das ist ein anderer Begriff in diesem Kontext. Und es gibt sozusagen es gibt so eine Grunddualität, mit der oft der Dalai Lama arbeitet. Das heißt, das Ziel des Weges ist die Entwicklung von Mitgefühl und von Weisheit. Und da gibt es jetzt zwei Personifikationen. Die eine Personifikation für Mitgefühl ist Avalokiteshvara, also so heißt diese Gottheit, ja, oder Chinresi auf Tibetisch. Und die andere Figur für Weisheit ist Manjushri. Und Manjushri hat in der Ikonografie ein Schwert in der Hand. Und dieses Schwert heißt, dass wir mit unserer Einsicht die Illusion durchschneiden können. Und der Vajra in der Ritualistik kommt immer zusammen mit der Glocke. Die gehören zusammen. Und beide symbolisieren, die Glocke symbolisiert das Mitgefühl und der Vajra symbolisiert die Weisheit. Also ihr seht, das ist sozusagen ein Begriff, hat sozusagen viele Verschlingelungen mit Bedeutungsebenen und einen ganzen Rattenschwanz dran. Ich hoffe, das war nicht so ausführlich.
Also, okay.
Also ich bringe, wenn ich es nicht vergesse, vielleicht kann mir jemand ein Signal, weiß ich, WhatsApp, sagt man das, ein Signal schicken?
Hat auch eine andere Bedeutung.
Hat auch eine andere Bedeutung, ja. Und ja, dann bringe ich gerne, also ich kann die beiden Figuren noch mitbringen. Ich habe so kleine, zwei kleine, die kann man gut transportieren. Und ein Vajra und eine Glocke. Also, dass ihr das einfach mal seht da vielleicht. So. Und das ist eine Form der Belehrung, diese Vajra-Lieder. Ja, deswegen muss man sie wirklich also mit dem Herzen verstehen und eigentlich immer verknüpfen mit der eigenen Meditationspraxis. Das ist also nicht für Schöngeister, sondern das ist ein praktisches Belehrungsinstrument. So müsste man das sagen. Ja. Und was ich das letzte Mal schon gesagt habe, wenn man also traditionell in Tibet studiert hat, dann hat man diese Texte auswendig gelernt. By heart. Das ist ja der englische Begriff. Und ist ja interessant, also in Englischen zu sagen, also ich weiß jetzt gar nicht, wie die ganze Formulierung ist, aber by heart, I learning by heart, na, sagt man so? Ja. Learning by heart, ja. Also auswendig gelernt heißt das, aber im Tibetischen bedeutet das sozusagen die Bedeutung mit dem Herzen erfassen. Und das hat eine andere Qualität als jetzt nur kognitiv. Also, so, aber ich muss jetzt ein bisschen weitermachen, sonst komme ich nicht mehr zur ersten Zeile. Also, Glück ist nicht zu finden durch großes Mühen und Willenskraft. Okay, ich lese vielleicht als Vergleich nochmal die englische Variante vor, weil das klingt einfach irgendwie besser. Also ich weiß auch nicht. Happiness cannot be found through great effort and willpower. Und dann geht es im Deutschen weiter. Sondern ist längst gegenwärtig in Aufmachen und Loslassen. Was heißt denn das, habe ich mir gedacht. Aufmachen? Ich meine, das hat ja für mich null Sinn gemacht. Im Englischen heißt es aber, but is already present in open relaxation and letting go. So, das macht Sinn. Das heißt, wir haben drei Elemente. Is already present heißt, es ist da. Ich muss nichts tun. Ja, deutsche Übersetzung ist längst gegenwärtig. Hallo. Also Stefan, da hast du dir aber was angetan. Also is already present. In open relaxation heißt in offenem Entspannung vielleicht, aber auch das klingt merkwürdig. Aber ich muss nichts tun, ich muss mich nicht anstrengen, meint es damit. Relaxation. Und zwar open relaxation. Das heißt, und hier haben wir das Bild des Himmels. Ja, das hat also war eines der Lieblingsbilder von Sokel und Butcher, der immer wieder gesagt, die Haltung ist wie die des Himmels. Offen, brauchst nichts tun. Und der dritte Aspekt ist, letting go. Das ist jetzt auch wieder so ein Terminus technicus, der in den 80er Jahren, 90er Jahren oft benutzt wurde in diesem Kontext. Aber ich würde sagen, es gibt eine Evolution dieses Begriffes. Also heute sagen die Lehrer, die ich jetzt kenne, ja, und die sich ein bisschen mit englischer Sprache beschäftigt haben, sagen nicht mehr letting go. Also das Deutsche wäre loslassen. Das hat der Schumacher auch gesagt. Ja, loslassen. Und die Ayakema hat immer gesagt, nee, die Ayakema hat loslassen immer gesagt, das war ganz wichtig für sie. Und die neueren Lehrer, sag ich mal, die Next Generation, die sagen, und das finde ich viel passender, in Being With, also die Fähigkeit, mit den Dingen zu sein und nicht die Idee, es loswerden zu wollen. Das meint nämlich, ist eine ganz andere Haltung. Ja, also dass man da nicht krampfhaft versucht, ah, das darf ich jetzt nicht und das muss ich wegkriegen und irgendwie. Nein, ich kann mit den Phänomenen einfach in meinem Schwerpunkt setzen. Das ist nämlich damit gemeint. Und deswegen, to be with everything, also mit dem Phänomen. Das sind die drei wesentlichen Punkte. Ja? Punkt 1, is already present. Punkt 2, open relaxation. Und Punkt 3, to be with, so will ich jetzt sagen. Und im Prinzip haben wir in diesen drei Zeilen alles drin. Das ist das Geniale an diesen Texten, finde ich. So, halbe Stunde, da machen wir einen Schnitt. Und das Gedicht geht noch weiter, ja. Aber ich glaube, das ist wirklich super auf den Punkt gebracht. So, danke.